Meine Freunde, wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Lassen Sie mich dazu ein Wort aus dem Römerbrief lesen. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, aus dem Neuen Testament. Es ist unter uns allen kein Unterschied. Wir ermangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollten und werden ohne unser Verdienst gerecht vor Gott aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christus Jesus geschehen ist. Wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Also, meine Freunde, neulich hatte ich in einer westdeutschen Stadt einen ähnlichen Vortrag und da kommt vorher ein junger Mann zu mir und sagt, Sie sind ja verrückt. Das interessiert doch gar keinen Menschen, diese Frage. Habe ich recht? Wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Da sagt er, fauchte mich richtig an, könnt ihr Pfarrer denn nicht mal Fragen besprechen, die einen modernen Menschen interessieren? Ich sage, zum Beispiel Fragen der modernen Gesellschaft oder über die Probleme der Geschlechter untereinander oder Wirtschaftsfragen, das interessiert. Aber wie kann ich vom lebendigen Gott bestehen, wen interessiert denn sowas? Da habe ich ihm gesagt, weißt du, wie du mir vorkommst? Ja, sagt er, wie denn? Ich sage, das will ich an einem Beispiel deutlich machen. Stell dir vor, da fährt ein großer Dampfer über den Ozean und prallt auf einen Eisberg und kriegt einen Leck. Er sinkt sehr schnell, die Passagiere haben es noch gar nicht gemerkt. Und nun rennt der Obersteward durch die Gänge, los in die Rettungsboote, rette sich wer kann. Da kommt er an der Küche vorbei, da ist ein Koch und brät Hähnchen. In die Rettungsboote, schreit der Obersteward. Ach, sagt der Koch, Rettungsboote interessiert mich nicht, das ist gar nicht meine Sparte. Mich interessieren Hähnchen. Und da ging er mit seinem Hähnchen unter, ja? Und der Obersteward rennt weiter und da kommt er am Spielsalon vorbei. Da sitzt ein paar und spielen um hohe Einsätze. Los, brüllt der Obersteward, wir sinken in die Rettungsboote. Rettungsboote. Das interessiert uns doch nicht. Mensch, ich habe gute Karten, das interessiert mich. Da gingen sie mit ihren Einsätzen und guten Karten unter. Kommt er vorbei an einem, der sitzt da im Salon und grübelt. Der Steward sagt, los, mach, dass du in Rettungsboot kommst. Rettungsboot sagt, das interessiert mich doch nicht. Mensch, mein Pass ist nicht in Ordnung. Mich interessiert, wie ich nachher an Land kommen soll. Da ging er mit seinem falschen Pass unter. Ich sagte dem jungen Mann, so kommst du mir vor. Du weißt gar nicht, was die Wirklichkeit ist. Und ich erkläre Ihnen jetzt, ich persönlich halte das für die wichtigste Frage der Welt, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Aber da muss man, das ist das Erste, was ich sagen will, begreifen, das ist das Erste, dass Gott wirklich da ist. Sehen Sie, ich war 30 Jahre Jugendpfarrer im Ruhrgebiet. Da hat man ein großes Clubhaus mit allem, was dazugehört. Und da hatte ich so 300 freiwillige Mitarbeiter, so Hirschbach. Die waren Sonntagmorgens im frühen Gottesdienst und dann gingen sie in die Häuser, da machten wir 2000 bis 3000 Besuche bei jungen Burschen und luden die ein. Und ehe meine Mitarbeiter zu diesem schweren Dienst loszogen, ne, da flogen sie raus und da wurden sie ausgelacht. Eine wurde gefragt, was gibt euch der Pfaffe dafür, dass ihr die Besuche macht, ihr nicht? Und so. Die Leute glaubten nicht, dass das um Jesu willen tun. Und da hatten wir eine Gebetsgemeinschaft. Und da knieten die 300 Mann nieder und wer wollte, betete. Und da kam mal ein Ausländer zu Besuch und machte diese Gebetsstunde mit. Und am nächsten Tag kam er zu mir, war ein Holländer, und sagte, ich muss noch mal mit Ihnen reden. Ich sagte, worüber? Da sagte er, ich habe gemeint, ich wäre ein Christ, ich bin keiner. Ich sagte, warum sind Sie keiner? Da sagte er, so wie diese jungen Leute kann ich nicht beten. Und dann sagt er einen Satz, war mir furchtbar interessant, die haben ja gebetet, als wenn da einer wäre, mit dem sie reden. Pastor Busch, ist denn da einer? Ja, sage ich, da ist einer, der meine Stimme hört, der mich kennt, der mich geschaffen hat und vor dem ich mal stehen werde, der lebendige Gott. Sehen Sie, wir Pfarrer haben es eigentlich schrecklich schwer, dass wir uns verständlich machen können. Da habe ich einen, der sagt, ich glaube auch an Gott, aber mein Gott ist in Natur. So ein Mensch. Das ist genau, als wenn du sagst, das wäre ein Tischler. Das ist kein Tischler, das hat ein Tischler gemacht. Nicht? Die Natur ist ein Werk Gottes, aber nicht Gott. Kommt der Zweite und sagt, mein Gott ist mein Nächster. Der Nächste ist Gott. Sag, Mensch, der Nächste ist der Nächste und Gott ist Gott. Kommst du nächstens an und sagst, meine Großmutter ist Gott, nicht? Der Dritte sagt, die Menschheit ist für mich Gott. Der Vierte sagt, mein Volk ist mein Gott. Lieben Leute, das ist alles Schöpfung Gottes, aber nicht Gott selber. Das ist Gott geschaffen, der steht drüber. Der ist da. Und sehen Sie, das muss man erst mal kapieren. Dass Gott nicht bloß ein Problem ist, ein Diskussionsgegenstand, sondern dass er da ist. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, aus der Bibel. Da waren zwei Brüder, die fielen sich auf den Wecker, wie man bei uns sagt, nicht? Das gibt's, dass Geschwister sich nicht riechen können. Und eines, Kain und Abel hießen die beiden. Eines Tages der Kain mit der Hacke auf dem Felde. Da sieht er den Abel kommen. Da denkt er, dieser samt der Heinrich, ich kann nicht sehen, der Bruder. Hoffentlich kommt er nicht hierher. Und der Abel kommt auf ihn zu und spricht seinen Bruder an. Und da sieht er plötzlich rot, der Kain, und nimmt seine Hacke, er weiß gar nicht, was er tut, und haut den Abel mit der Hacke ins Gesicht. Und erst wie der Bruder tot vor ihm liegt, da geht ihm auf, was habe ich gemacht. Er schaut sich um, ist kein Mensch da. Und da gräbt er rasch eine flache Grube, rollt die Leiche hinein und deckt ihn zu und geht davon. Kein Mensch da. Er weiß das allein. Und dann, so erzählt die Bibel, auf einmal hört er rufen. Kain! Ist doch keiner da, wer ruft denn? Kain! Und dann läuft es dem kalt über den Rücken. Da ist einer, der sich mir in den Weg stellt, der lebendige Gott. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Der Kain denkt, er kann doch Gott wegwischen, das denkt ja manch einer, nicht wahr? Und sagt, ich bin doch nicht Kindermädchen für meinen Bruder. Und da sagt ihm Gott, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Auf einmal geht dem Kain auf, Gott ist wirklich da. Meine Freunde, ich weiß nicht, ob Sie alle schon mit dem lebendigen Gott rechnen. Ich möchte Ihnen sagen, solange Sie ohne Gott in der Welt leben, leben Sie an der Wirklichkeit vorbei. Da haben die Scheuklappen. Gott lebt und darum ist das Allerwichtigste, dass ich mit ihm in Ordnung komme. Jetzt das Zweite. Also, wenn ich das Thema verstehen will, muss ich erstens wissen, dass Gott wirklich lebt. Zweitens muss ich begreifen, dass ich mit ihm nicht in Ordnung bin. Wissen Sie das? Ich vergesse nicht, wie ich mal einen Mann besuchte im Krankenhaus. Da sage ich, machen Sie Frieden mit Gott. Da sagt er, ich habe nichts gegen ihn. Und da habe ich gelacht und gesagt, sondern das Problem ist, dass Gott gegen Sie einiges hat. Wie könnte ich Ihnen das deutlich machen? Ich habe heute Mittag lang überlegt, wie kann ich Ihnen. Und da habe ich gedacht, Scheiße, ich erzähle Ihnen ein Erlebnis aus meinem Leben. Sehen Sie, wie ich noch jung und schön war, junger Pfarrer in Essen. Da hatten wir in Essen vor. Ja, ist beinahe 40 Jahre her, im Ruhrgebiet eine große Freidenkerbewegung, eine atheistische Bewegung. Und da war nämlich ein junger Mann, er nimmt mir nicht übel, wenn ich seinen Namen nenne, Fritz Koch hieß der. Der war der eifrigste, feurigste Kämpfer für die Lehre, es gibt keinen Gott. Ich sehe ihn noch vor mir, nicht? Er ist im Kriege umgekommen, in Bomben. So schwarze Haare, wie sind so locker, wie ich es mir wünschen würde, ins Gesicht rein und so, nicht? Auf nichts ist, da kann man nichts machen, ja. Und er hatte sich viel gelernt, selber angelernt. Und wie es nun, also kurz nachdem ich nach Essen gekommen war, war eine große Versammlung im Nordpark, es war ein riesiger Saal, und da sprachen die Leute davon, wie Fritze Koch 2 Stunden lang die Leute gefesselt hat, und hat ihn nachgewiesen, wissenschaftlich und alles, es gibt keinen Gott, da ist keiner, mit dem ich reden kann. Alles Einbildung. Und Sie können sich mein Schrecken fast vorstellen, wie eines Tages in meinem Studierzimmer Fritz Koch vor mir sitzt. Wir waren beide damals junge Männer. Mensch, sind da Fritz Koch, der berühmte Fritz Koch? Ja. Und Sie kommen zum Pastor, womit kann ich Ihnen dienen? Da sagt Fritz Koch, Pastor Busch, ich möchte Frieden mit Gott. Mich hat es beinahe vom Stuhl gehauen. Sag ich, Fritz Koch, es gibt doch keinen Gott. Das haben sie noch 2-stündige Rede am letzten Sonntag im Nordparksaal bewiesen. Da sagt Fritz Koch, ich wiederhole es wörtlich, wie er mir sagte. Gegen meine Vernunft hat der lebendige Gott sich mir bewiesen. Ich bin auf ihn geprallt. Und dann erzählt er so ein paar Dinge, nicht wahr, seine Ehe plötzlich verkracht war, er wusste nicht wie, ein Kind ist ihm gestorben, im Herzen, innerhalb 3 Tagen alles. Da sagt er, das sind Kleinigkeiten, das sind Zeichen. Ich weiß, er ist da und ist gegen mich, ich muss kapitulieren, ich kapituliere. Oh, sag ich, das ist aber eine Sache, Fritz Koch. Gott ist ja da, in der Bibel steht, von allen Seiten umgibst du mich. Da wollen wir ihm das sagen, dass sie jetzt zu ihm zurückkehren wollen. Wollen wir das ihm sagen, das nennt man beten. Da sagt Fritz Koch, ja, das kann ich doch nicht. Zwischen ihm und mir steht doch wirklich meine Schuld. Ich habe so viel tausend Menschen verführt zum Unglauben. Das muss ich erst in Ordnung bringen. Das ist doch Schuld. Ja, sag ich, zwischen Gott und uns steht Schuld. Sag Fritz Koch, pass auf, da setzen Sie jetzt in alle Zeitungen, ins Rat, ich, Fritz Koch, nehme alles zurück, was ich am Sonntag gesagt habe. Es ist nicht wahr, Gott lebt. Da sagt der Pastor Busch, wenn nur einer das nicht liest, wenn nur einer das nicht liest, dann bin ich an dem schuldig. Da sage ich, dann verteilen Sie Handzettel in Essen. Ich, Fritz Koch, erkläre, ich habe mich geirrt, Gott lebt. Er hat sich gegen meine Vernunft mir bewiesen. Da sagt er, es könnte sein, dass einer das nicht hört. Dann bin ich schuldig, wenn der in die Hölle kommt. Ja, sage ich, Fritz Koch, dann weiß ich es auch nicht. Dann können Sie es nicht mehr gut machen. Und dabei sehe ich noch, wie dieser große, starke Kerl Der hätte mich mit einem Boxhieb zusammenhauen können, nicht? Richtig so breiter, stabiler Bursche, wie der zusammensackte und sagte, das kann ich nicht gut machen. Dann kann ich keinen Frieden mit Gott kriegen. Dann steht meine Schuld zwischen ihm und mir, da bin ich verloren. Dann bin ich verloren. Jetzt lassen Sie mich, ich erzähle nachher weiter. Ich muss mal hier die Geschichte unterbrechen. Sehen Sie, wenn ich Ihnen Rede halte über das Thema, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen, dann kapiere ich dieses Thema nur, wenn ich weiß, zwischen dem lebendigen Gott und mir steht meine Sünde. Ich lese nochmal. Wir sind allzumal Sünder und haben keinen Gott Ruhm vor Gott zu bringen. Sie und ich. Das muss man wissen, wenn man das Thema verstehen will. Wenn einem das aufgeht, ich muss Frieden mit Gott haben und da klagt mich Gott an und mein Gewissen klagt mich an und das Gesetz klagt mich an und ich kann keine Sünde gut machen. Ich möchte Ihnen da wieder ein Beispiel erzählen. Verzeihen Sie, wenn ich so viele Geschichten erzähle. Ich tue das, weil ich weiß, Sie waren ganz doch fleißig und da sind Sie müde und das Schlimmste wäre, wenn Sie einschlafen, nicht wahr? Das wäre mir schrecklich. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, schlafen Sie nicht so schnell ein. Ich habe selber es mal so unheimlich erlebt, wie man keine Sünde gut machen kann. Nicht eine Sünde kann man wieder gut machen. Also ich hatte einen wundervollen Vater, wie es ganz wenige gibt. Wir hatten ein wundervolles Verhältnis. Und als ich Student war, war ich in Ferien mal zu Hause. Wir bewohnten so ein Haus und ich wohnte, hatte oben so eine Bude und war an einer wissenschaftlichen Arbeit und da ruft mein Vater von unten, Wilhelm, so heiße ich, ich hänge den Kopf übers Treppengeländer und sage, was gibt's? Und da sagt er, ich muss in die Stadt, willst du mich nicht begleiten? Ach, sage ich, Papa, weißt du, ich bin gerade mitten in der wissenschaftlichen Arbeit. Na, sagt er, gehe ich alleine. Im Moment hatte ich das Gefühl, wo ich mit ihm gehen soll, nicht? Und denken Sie, 14 Tage war mein Vater tot. Es war bei uns immer so, sieht, er wurde im Hause aufgebahrt, im offenen Sarg. Das ist so eine Sitte und ich als ältester Sohn wachte an diesem Sarge. Eine stille Nacht, da liegt der tote Vater. Und mein Herz war mir schwer, denn ich hatte ihn sehr geliebt. Und sein Tod stürzte unsere ganze Familie in schreckliches Elend. Das kann ich jetzt nicht schildern. Und auf einmal fällt mir ein, vor 14 Tagen hat der Vater gesagt, begleite mich nicht hier in die Stadt. Ein kleiner Liebesdienst. Und ich hatte gesagt, nee. Und das fiel mir, können Sie verstehen, einmal schwer aufs Herz. Ich sehe mich noch vor dem Sarg stehen und sagen, Papa, bitte mich noch einmal, ich will 100 Meilen mit dir laufen, wenn du willst. Und der Mund blieb stumm. Und da ging mir auf, diese kleine Sache, diese Lieblosigkeit, kann ich in alle Ewigkeit auf. So geht es mit all meinen Sünden. Mit Lügen, mit Streit, mit Unsauberkeit und Unkeuschheit und Lüge und kleinen Diebstähle und was man so noch nicht. Ich kann nichts gut machen. Einmal erschrak ich, wie kann ich Frieden mit Gott haben, wenn ich nicht eine einzige Sünde wieder gut machen kann. Und sehen Sie, wenn man dieses Thema verstehen will, muss man erstens wissen, dass Gott da ist und zweitens, was es heißt, wir sind allzumal Sünder. Ich hatte jahrelang mein Büro in Essen, vielleicht so 5 Minuten weg von meiner Wohnung. Ein Mensch muss noch eben einen Brief diktieren, ehe meine Sekretärin weggeht. Ich ohne Mantel, alles renne ich raus und da regnet so ein bisschen. Nun ist Essen eine Stadt, wo furchtbar viel Ruß von der Industrie runterkommt. Eigentlich strecke ich die ganze Geschichte. Und weil Bergschäden sind unter der Erde, dann senkt sich Pflaster. Kurz also, das alles kommt zusammen, wie ich den Abend rausrenne, stolpere ich über so ein unebenes Pflaster und knaller Länge nach hin. Na, ich fange mich noch mit den Händen auf, ich war damals noch jünger und war stockdunkel, wische mir so die Hände ein bisschen ab und denke, es sind Butter. Und wie ich in mein Büro komme, da fängt meine Sekretärin an zu lachen und sagt, na, wie sehen Sie denn aus? Ich gehe an den Spiegel, ach du liebe Zeit, da hatte ich den Dreck weggewischt und scheinst mit dem Taschentuch dein Gesicht rumgefummelt, also ich war dreckig, der ganze Anzug. Und sehen Sie, so geht's uns. Sagen wir, ohne Gott leben, da meinen wir, wir sind großartige Leute, wenn nur alle so wären wie ich. Aber wenn ich ins Licht wie verloren und wie böse und wie schmutzig ich bin. Das kann ich Ihnen nicht zeigen, aber gebe Gott, dass Sie es erkennen können, die Verlorenheit unseres Lebens. Wir sind allzumal Sünder und haben keinen Ruhm vor Gott. So, und jetzt kommt mein dritter Teil. Also, wenn ich das Thema verstehe, ich muss wissen, Gott lebt. Zweitens muss ich kapieren, ich bin mit ihm nicht in Ordnung. Da steht Schuld dazwischen. Haben wir das verstanden? Jetzt kommt mein dritter Teil. Wie komme ich denn mit ihm in Ordnung? Sind Sie alle noch bei, da hinten? Ja. Verstehen Sie mich? Spreche ich laut genug? Schreien Sie zwischen, wenn ich laut genug spreche? Ich gebe mir schon Mühe, ich rede mir schon die Seele aus dem Halse, damit Sie verstehen können. Drittens, wie komme ich denn mit ihm in Ordnung? Jetzt erzähle ich die Geschichte von dem Fritze Koch weiter. Wie gesagt, er wird mir es nicht übel nehmen, nicht? Ich weiß, dass er bei Gott ist, jetzt im Himmel ist. Dieser wilde Kerl. Und wenn ich hätte, wenn er noch lebt, hätte ich ihn gefragt, darf ich ihn hier in Sassnitz von dir erzählen? Hätte er gesagt, ja, du Mann. Noch lieber wäre, ich hätte ihn selber mitbringen können. Also er saß da und sagte, ja, ich kann das nicht wieder gut machen, dass ich Menschen verführt habe. Jetzt bin ich verloren. Seine Schuld lag über ihm. Es ging ihm wie dem König David, der mal sagte, meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Und ich bin überzeugt, dass hier Leute sitzen, deren Herz schon seit langem schreit. Meine Sünden sind mir leid. Sie sind mir über wie kalte Pappe. Sie gehen über mein Haupt wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden. Da sage ich, Herr Fritz Koch, du kannst nichts gut machen. Jetzt pass mal auf. Wenn jetzt ein anderer käme und radierte deine Sünden und Schuld aus, nehme sie auf sich. Sagte, wollen Sie das tun? Das können Sie doch gar nicht. Nee, sage ich, ich kann das nicht. Ich habe meinen eigenen Sünden genug zu tun. Das gibt es doch nicht. Doch, sage ich, jetzt pass auf. Es ist einer in die Welt gekommen von Gott. Der Sohn des lebendigen Gottes, der heißt Jesus. Und dieser Jesus ist am Kreuz gestorben. Und dann ist er von den Toten aus dem Grabe auferstanden. Und der steht jetzt hier, Fritze Koch. Und der sagt, komm, wir machen einen Tausch. Gib mir deine Sünde und Schuld. Ich trage sie an das Kreuz. Und ich gebe dir meine Gerechtigkeit vor Gott. Und dass ich Gottes Kind bin. Da sagt er, das wäre ein Tausch. Ich sag, Fritz, den habe ich gemacht. Und du darfst, wir sagen gleich du zueinander, den darfst du auch machen. Und da sind wir niedergekniet. Und da hat Fritz Koch, dieser starke Kerl, die Tränen liefen übers Gesicht, dabei, das hörte meine Stimme an, gebetet. Herr Jesus, jetzt schmeiß ich den meines Lebens dir hin. Du nimmst das in dein Sterben hinein. Und ich nehme im Glauben deine Gerechtigkeit und deine Gotteskindschaft an. Das ist das Wunder aller Wunder, das in der Bibel steht. Für wahr, er ist um unserer Missetat willen verwundet. Jesus, der Sohn Gottes. Sehen Sie ihn am Kreuz, sehen Sie ihn am Kreuz. Ich möchte es vor Ihren Augen malen, den Mann der Dornenkrone mit den angenagelten Händen. Sehen Sie ihn an. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Dass wir Frieden hätten, das Schöne. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Habe ich jemand die Geschichte vom Kapitän Müller erzählt? Vor 6 Jahren? Wissen Sie nicht, darf ich es mal erzählen? Pass auf. Die habe ich mal irgendwo gelesen, da ist ein Schiff und da ist ein Kapitän Müller und der hat geflucht und war ein wilder Bursche und auf einmal auf hoher See kommt der Mann an Sterben. Und er ruft dann ersten Offizier und sagt, du, ich muss sterben. Also verdammte Angelegenheit, jetzt vor Gott reden, Mann. Das kann ich nicht. Ich bin Sünder. Was mache ich denn? Bet mal mit mir. Sagt der erste Offizier, fluchen kann ich, aber beten kann ich nicht. Da ruft den zweiten Offizier an, keiner kann beten, ne? Zu beten? Und da sagt einer auf einmal, ja, da haben wir so den kleinen Jungen beim Koch da, den Jungen, den Schiffsjungen, ist da, sagt Kapitän Müller, dann bringt man den Jungen her. Wird der Junge geholt zum strengen Kapitän. Sagt der Kapitän, hast du eine Bibel? Ja, sagt der Junge, aber ich lese nicht. Der hat gleich Angst, nicht? Da sagt der Kapitän, die sollst aber lesen, hol sie mal her. Der Junge kapiert nicht, was los ist und bringt also die Bibel, die seine Mutter ihm mitgegeben hat. Setz dich da hin. Lies mir mal vor, sagt der Kapitän. Ja, wo denn? Weiß ich doch auch nicht, sagt der Kapitän. Und da sagt der Junge, dann lese ich Ihnen das mal vor, wo meine Mutter immer so gern gelesen hat. Da klappte die Bibel von selber auf. Jesaja 53. Und dann ließ der Junge dem sterbenden Kapitän. Jesus ist um unserer Missetat willen verwundet am Kreuz. Und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Oh, sagt der Kapitän. Mensch, das ist aber fein. Da sagt, kriegt der Junge Mut und sagt, Kapitän, soll ich das mal so vorlesen, wie das meine Mutter immer vorgelesen hat? Ja, wie denn? Ja, da musste ich meinen Namen einsetzen. Jetzt weiß ich immer, wie der Junge hieß. Sagen wir mal, Frau Bumskopf oder was nicht. Da liest mal so, sagt der Kapitän, nicht? Und da liest der Junge, Jesus ist um Karls Missetat willen verwundet und um Karls seine Sünde willen gekreuzigt, geschlagen. Die Strafe, die Karl haben sollte, liegt auf Jesus, auf das Karl Frieden hätte. Auch sagt der Kapitän, lies das noch einmal und setz mal meinen Namen. Und wieder liest der Junge, Jesus ist wegen Kapitän Fritz Müllers Missetat willen verwundet und wegen Kapitän Müllers willen zerschlagen am Kreuz. Die Strafe von Kapitän Müller liegt auf Jesus, auf das Kapitän Müller Frieden hätte. Junge, sagt der Kapitän, kann es gehen. Jetzt kann ich sterben. Liebe Freunde, so kann man leben. Wenn man Heiland hat, der meine Schuld wegnimmt, mir die Sünde vergibt und jetzt habe ich Frieden mit Gott. Ach, meine Freunde, die Welt über, wo ich hinkomme, diskutieren so, wie Gott ist und ob Gott ist. Und ob er existiert, dann lache ich und sage, Kinder, das ist ja gar nicht das Problem, sondern das Problem, ob ich Frieden mit diesem Gott habe. Neulich sagt mir einer, das haben Sie, ja, da sind Sie wohl ein Heiliger. Sag ich, ja. Da sagt er, wieso sind Sie ein Heiliger? Sag ich, die Bibel nennt Heilige nicht die Leute, die einen Summteller im Kopf haben, sondern Heilige sind die Leute, die Frieden mit Gott haben, weil Jesus ihre Sünde weggetan hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Dieser Jesus, wissen Sie, der Sohn Gottes, den müssen Sie unbedingt kennenlernen. Das ist nicht ein verrücktes Hobby von mir, sondern ihr Glück Ihres Lebens und Ihr ewiges Schicksal hängt daran, dass Sie Jesus kennenlernen. Dass Sie Kinder Gottes und Heilige werden. Können Sie noch zuhören oder ist es viel zu anstrengend? Geht's doch, ja gut. Wissen Sie, wenn man so alt wird wie ich, dann redet man leicht zu lange, nicht wahr? Das ist so eine Halle. Aber ich habe noch so ein paar wichtige Sachen. Ich muss Ihnen mal eine Geschichte erzählen, die Jahre zurückliegt, die das Ganze noch mal deutlich macht. Da hatte ich einen Jungen kennengelernt, Günther hieß der, Nachnamen nenne ich jetzt nicht. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Und über eine Zeit lang kam er in meine Gottesdienste und Bibelstunden und Jugendkreisen, eines Tages war er weg. Und dann treffe ich den Günther eines Tages, sage ich, sag Günther, was machst du? Alles Gute, sagt er. Da sage ich, Günther, ist ein Schad, dass du nicht mehr Gottes Wort hörst. Da sagt er, ich will dir was sagen, das brauche ich doch nicht mit ihrem Jesus. Das brauche ich doch nicht. Sünde und so. Wissen Sie, sagt er, wenn es einen Gott gibt, was ich nicht weiß, wenn es ihn gibt, dann will ich vor ihn treten wie ein Mann und will für mein ganzes Leben gerade stehen. Bumm, sage ich, Günther. Das war stolz. Und du hast dich vor Gott aufs Recht berufen. Du willst gerade stehen. Du hast dich vor Gott aufs Recht berufen. Günther, hoffentlich bist du dann untadelig, wenn du mal vor Gott stehst. Du stehst vor ihm. Na, sagt er, ja, ich glaube, ich bin gut. Sei Moment mal. In Frankreich gilt französisches Recht, in Russland russisches Recht, in England englisches Recht und bei Gott Gottes Recht. Da gibt es 10 Gebote, dass du ihn ehrst und dass du nicht lügst und ein reines Leben führst. Und die Eltern ehrst und Sonntag heiligst und Gottes Wort heiligst und nicht neidisch bist und dass du den Nächsten, deinen Feind liebst. Günther, sag ich, hoffentlich hast du nicht ein Stückchen übertreten. Du hast dich aufs Recht berufen. Ich will gerade stehen. Und da sagt der Günther, na so genau wird es ja wohl nicht drauf ankommen bei Gott. Ach, sag ich, was hast du für Idee? Pass mal auf, stell dir vor, also ich war damals etwa 50 Jahre, ich habe 50 Jahre ordentlich gelebt und dann klaue ich mal 3 Minuten bloß, geht ganz fix. Und jetzt komme ich von Richter, da sage ich, Herr Richter, seien Sie mal nicht so kleinlich, 50 Jahre ordentlich gelebt, 3 Minuten geklaut, das hebt sich doch auf. Glaubst du, dass der Richter so sagen wird? Da sagt der Richter, nein, 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 ich rede nur von dem Diebstahl. Und Gott wird mit dir nur von deiner Sünde reden. Und ich wünsche dir, du hast dich aufs Recht berufen, dass du da bestehen kannst. Auf Wiedersehen, da ging ich. Nach 5 Schritten drehe ich mich rum, da sehe ich den Günther an der Wand stehen, käsebleich. Da war ihm aufgegangen, dass mit Gott nicht gespielt werden kann. Dass ich nicht mit Phrasen kommen kann, ich kann vor ihm gerade stehen, wenn es ihn gibt. Das ist eine ernste Sache. Da bin ich umgekehrt und sage, Günther, ich kann vor Gott nicht gerade stehen. Ich bekenne ihm meine Sünden und dann darf ich glauben, dass der Sohn Gottes sie mit seinem Blute wegwischt. Wie heißt das hier? Wir werden gerecht ohne unser Verdienst aus seiner Gnade. Durch die Erlösung, so durch Christus Jesus geschehen ist. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Sagt meiner Pastor Busch, kann man sich da drauf verlassen? Da sage ich, passen Sie mal auf. Das ist die Frage meines Lebens geworden. Ob ich mich auf dieses Wort verlassen kann. Wenn das bloß halb oder viertelswahr ist, dann packe ich ein und gehe auf keine Kanzel mehr. Ich weiß und habe es erfahren, dass ich mich auf dieses Bibelwort verlassen kann. Und da steht drin, dass, wenn ein Sünder zu Jesus kommt, wird er angenommen. Und Jesus wäscht ihm die Sünde weg und er darf ein Kind Gottes werden. Wenn dies Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Fangen Sie an, das Neue Testament zu leben und verlassen Sie sich auf diese Worte. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Und wenn mir einer nur andenkt, dieses Bibelwort nur ein bisschen madig zu machen, den halte ich für den schlimmsten Feind meiner Seele. So kriegen wir es. Dass sie den Heiland finden in Herrn Jesus. Dass sie aufschauen sein Kreuz und es begreifen. Das Blut fließt, um mich reinzumachen von aller Sünde. Er trägt meine Schuld, ich darf an ihn glauben. Ganz egal, was bisher war. Frieden mit Gott. Sehen Sie, wenn ich den Leuten sage, dass Frieden mit Gott haben, dann machen sie Gesicht, ja, was ist denn das? Und dann fällt mir immer eine alte Geschichte ein. Es gab mal einen 30-jährigen Krieg in Deutschland. Weißt du, wie lange der gedauert hat? Genau 30 Jahre, nicht? Darum heißt er 30-jähriger Krieg. Und in 30 Jahren, da wächst eine ganze Generation ran. Die wussten überhaupt nicht mehr, was Frieden ist. Und da gibt es eine schöne Geschichte von einem kleinen Dörflein. Das lag verborgen. Und da haben sie jahrelang keine Glocken mehr geläutet, damit der Feind nicht aufmerksam wird. Da ist noch ein Dorf, was man ausplündern kann, nicht? Und wie oft mussten sie fliehen in die Wälder, wenn die wilden Schweden ankamen und so weiter. Und eines Tages kommt ein Reiter ins Dorf und brüllt, es ist Frieden. Und da fangen die kleinen Kinder an zu weinen. Was ist das, Frieden? Muss man da auch in den Wald laufen? Muss man da flüchten? Sie hatten Angst vor dem Frieden. Sie wussten es nicht mehr. Und so geht's, wenn ich junge Menschen sage, Mensch, Jesus ist gekommen, dass du Frieden mit Gott hast. Da kriegen sie Angst, ob der Pfaffe sie dumm machen will. Weil sie gar nicht mehr wissen, was das ist, Frieden mit Gott, nicht? Tun sie ihre Herzen auf, das ist eine frohe Botschaft. Jesus ist gekommen, um Frieden mit Gott zu bringen. Ja, und da haben die Kinder erklärt bekommen im Dorf, was Frieden ist. Und wie die Jungen es begriffen hatten, das war Schönes. Da rannten die Kinder. Alles jauchzte und Jubel. Wenn ein Herz sich Jesus ergeben hat, der für ihn gestorben, auferstanden ist, und Vergebung erfüllt und Frieden hat, da läuten alle Glocken des Herzens. Da ist Freude. Und meine Freunde, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.